bei Porn, Bier. Don't shit what you eat. Klaffer Schwanz raus, ja. Wir wollen produzieren.
Steinharten Ständer.
Pornos gucken ist so wie Fast and Furious gucken.
Ein Fleischdildo. Hallo und willkommen bei Pauli Woche 2, dem Podcast mit zwei Frauen und null Filter. Für alle, die sich zwischen Ghosting, Gangbang und Gefühlssalat wiederfinden. Hier wird gefickt, gefühlt und gefailt. Der ehrliche Podcast über Dating im 21. Jahrhundert. Ich bin Paulita, Pornoregisseurin, Produzentin, Performerin, pansexuell und pervers.
Und ich bin Pauline, Ex-Model, Edit-Business-Unternehmerin, Vice-Industry-Consultant und frisch geschieden. Wir erzählen, was uns passiert auf Dates, im Bett und im Kopf.
Ich glaube, auf das Thema freuen sich die meisten. Und zwar geht es um Porno, beziehungsweise Dating in der Pornoindustrie.
Endlich wird es mal explizit.
Darauf haben wir uns doch auch die ganze Zeit gefreut. Das Titel der Folge heißt Fleischdildo. Warum das Fleischdildo heißt, erfährst du auch gleich.
Ich bin sehr gespannt.
Aber ich habe zuerst ein paar Facts gebraucht. Ich glaube, das meiste wissen wir, aber es ist interessant, dass noch so schwarz auf weiß zu sehen. Es gibt eine Umfrage von YouGov, die behauptet oder die hat herausgefunden, dass 40% der Menschen keine Beziehung mit jemandem führen möchten, der in der Sexarbeit tätig ist.
Das glaube ich sofort. Ich dachte eher mehr.
Ja, stimmt. Würde ich auch.
Da haben ein paar gelogen, um ein bisschen open-minded darüber zu kommen wahrscheinlich.
Ich glaube, 40% sagen direkt offen so, nee, auf keinen Fall.
Ja.
Andere würden sagen so, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber
dann, und sagen dann nach 2 Wochen nein.
Ganz genau. Das ist witzig, weil ich meine, über 70% der Menschen konsumieren ja zum Beispiel Pornos.
70 kommt mir aber auch wieder so wenig vor.
Es gibt dann doch viele Frauen, die keine Pornos schauen.
Oder Leute, die keinen Zugang zum Internet haben.
Vielleicht deswegen was. Kann sein. Fun Fact, die Deutschen sind Weltmeister übrigens im Pornoschauen.
Irgendwas können wir doch.
12,4% des weltweiten Traffics aller pornografischen Inhalte im Internet gehen auf das Konto der Deutschen.
Spannend. Mhm. Fußball, Porn, Bier.
This is what we like.
Gar nicht so schlecht hier.
Dann noch ein Fakt, aber das ist eher so eine Einschätzung, aber anscheinend sind 50% der PornodarstellerInnen in einer festen Beziehung. Was denkst du so aus deiner Erfahrung? Ich glaube, das besteht so ungefähr unsere Erfahrungswerte,
oder? Ja, ich kenne viele Pärchen, die zusammenarbeiten, aber auch mit anderen Leuten oder zusammen anfangen, auch Pornos zu drehen als Pärchen.
Ja, voll. Ich glaube, mehr und mehr seit der Pandemie halt, ja. Ne? Ich glaube, dass wir darüber gedacht haben, wenn wir noch alles einladen könnten hier. Mhm. Und dann wollten wir Singles. Und dann sind uns niemand angefallen, weil das alle irgendwie verheiratet sind. Und wir so, what?
Ja.
Aber lustigerweise.
Viele Pärchen.
Ja. Ja, viele Pärchen innerhalb der Industrie. Ne? Ja. Es ist schon dann einfacher, jemanden zu daten.
Die Männer sind teilweise ja nicht alle Darsteller, aber zumindest mit Manager, Produzenten, was ja irgendwo auch Sinn macht.
Das macht Sinn, glaube ich, vor allem wegen dem Stigma. Es ist einfacher, also mit jemandem, der eh in der Industrie ist, musst du nicht erstmal alles erklären und alle Vorurteile irgendwie.
Und man reist so viel, dann ist es ja eigentlich auch schön, die Zeit mit dem Partner dann noch zusammen verbringen zu können.
Das stimmt, ja. Okay, bist du ready für meine Horrorgeschichte?
Oh Gott.
Es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Für mich war es ganz schlimm, sag ich mal so.
Ich bin sehr gespannt.
Okay, pass auf. Raus. Ich habe erstmal sehr, sehr lange niemanden aus der Industrie gedatet. Gar nicht so bewusst eine Entscheidung getroffen, ich mache das nicht, sondern ist mir irgendwie nicht passiert. Und ich glaube, mit einem Grund war auch, weil wenn ich eine Szene gedreht habe mit jemandem, hat sich für mich irgendwie erübrigt, dass ich mit dieser Person ja in eine romantische oder sexuelle Beziehung eingehen könnte. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Aber es war so, ja, es war so, okay, da so unsere sexuelle, was auch immer, haben wir jetzt geklärt im Rahmen des Pornos.
Man schüttelt so die Hand und sagt tschüss.
Ja, genau, so danke, war schön.
Ja,
ja, aber irgendwie war es für mich dann so.
Bist du nie danach mit jemandem was trinken gegangen, oder?
Doch, so trinken, also rumgehangen schon. Aber nicht.
Vielleicht
so.
Hatten die auch alle schon Partnerinnen.
Das kann sein. Vielleicht war es deswegen. Ja. Ja, ja. Ja, okay, gut. Also es lag gar nicht an mir. Ich hatte keine Chance.
Natürlich lag es nicht an dir.
Thanks Gott. Eben, weil es ja oft so nervig ist mit den Vorurteilen und die Ängste und so weiter von Menschen, die nicht in der Industrie sind, irgendwie handeln zu müssen, dachte ich, eigentlich macht das Sinn. Vielleicht sollte ich irgendwie versuchen, Leute aus der Industrie zu daten. Es ist für mich auch noch ein bisschen weird, weil dadurch, dass ich ja nicht nur Performerin vor der Kamera bin, sondern auch Regisseurin und Produzentin, bin ich ja oft auch irgendwie in einer Machtposition, wo ich mir denke, okay, ist das jetzt creepy, wenn ich mit dem Performer was hab? Weil, weißt du, ich meine, bin ich jetzt der creepy Produzent? Weißt du?
Verstehe ich.
Ja, weird halt, ne?
In der Fashion-Industrie gibt's das ja auch oft. Fotograf baggert Model an, das kommt nie so gut an.
Nee, eben, ist auch einfach scheiße.
Ja.
Ja. Genau, ich glaube, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen dann ferngehalten von Leuten, weil ich dachte so, don't shit where you eat auch, ne? Anyway, irgendwann mal hatte ich ein paar Leute gedatet. Das war ein paar Mal auch ganz, es war erleichternd tatsächlich mit jemandem.
Redet man dann viel über die Arbeit?
Ich rede eh immer viel über die Arbeit. Außer wenn ich über Dating
mit
dir spreche.
Bei Dates rede ich schon nicht nur über, ich versuche nicht nur über Arbeit zu reden eigentlich.
Ja, ich versuch's. Ja, nee, aber schon. Ich rede einfach gerne über Arbeit.
Ja.
Und ich rede gerne über die Themen. Es ist so, es beschäftigt mich auch.
Manchmal ist es ein bisschen einschüchternd, wenn die Frauen zu viel arbeiten.
Das stimmt. Anderes Thema. Anyway, es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, irgendwie Leute zu daten. Eben, indem man das man einfach teilt und auch über Sachen reden kann und dass man sich sozusagen filtern muss, was sage ich jetzt, nicht, dass die Person denkt oder wie auch immer. Und dann gab es diesen einen Tag, ich habe diesen Typen gedatet. Es war echt, ehrlich gesagt, so ein bisschen, also es war jetzt keine ernste Beziehung oder so. Es war, haben wir ein paar Mal irgendwie gedatet und es war so, wir schauen mal, wie es läuft. Ich überlege jetzt gerade, weil ich will nicht so, dass es ganz klar ist, von wem ich spreche. Ich versuche das Ganze zu verschleiern. Okay, und anonym zu halten, so wie wir
es immer. Finde ich es raus?
Ja, du weißt es, glaube ich. Schauen wir mal. Auf jeden Fall war es ein Drehtag.
Mhm.
Und es war nämlich so, dass viele Szenen an einem Tag gedreht würden. Es ist mittlerweile ja so, dass das meiste, was gedreht wird in der Pornindustrie, ja, sind ja diese Collabs. So. Also alle Performenden haben ja ihre Plattform, wo sie ihr selbst produziertes Content vertreiben, und zwar direkt an den Endkonsumentinnen. Und deswegen brauchen alle Content. So. Und dann trifft man sich zusammen in irgendeine coole Location und dann dreht man am Tag irgendwie, ne, am besten 5, 6 Videos und dann teilt man sich das.
Ja, ich habe das Gefühl, die ganzen Expos, man sieht die Creator auch gar nicht, weil die ganze Zeit in Hotelzimmern sind, um Content zu produzieren. Und ich will ja eigentlich die Creator kennenlernen.
Ja.
Schwierig.
Schwierig, ja, tatsächlich.
Vielleicht muss ich anfangen, doch auch mal die Kamera zu halten, dass ich näher dran sein kann, um die Leute kennenzulernen.
Und dann zum Creepy-Produzenten wärst.
Ja, endlich.
Yes. Genau, auf jeden Fall ist es auch so. Ich glaube, das wissen nicht so viele Menschen außerhalb der Industrie. Mittlerweile ist es gang und gäbe, dass die Männer mit Penisen sich die injektieren. Und was das heißt, ist, es wird einfach erwartet mittlerweile, dass diese Darsteller steinharten Ständer haben und das zwar 3 Stunden oder bis zu 5 Stunden am Stück, wenn sie irgendwie hintereinander drehen. Und das ist natürlich nicht menschlich. Also vielleicht gibt es 1 oder 2 Menschen auf dieser Welt, der in seinen besten Jahren irgendwie 5 Stunden einen Ständer irgendwie halten können.
Das ist ein Optimierungs-Performance-Druck und wahrscheinlich wird dann auch so gesagt, ey, wenn du das nicht machst, es gibt 1000 andere Leute, die gerade gerne an deiner Stelle wären, die übernehmen das sofort.
Ganz genau.
Schlaffer Schwanz raus, ja. Wir wollen produzieren.
Ganz
hart.
Genau. Und die Leute haben einfach keine Geduld. So, ne? Ich habe mit jemandem gesprochen, der irgendwie schon seit 35 Jahren als Performer in der Industrie ist und der meinte, früher gab es nicht mal so viel VR, oder ich weiß nicht, egal, aber ja, es gab wirklich Fluffer. Was ist das, Mythos? Ich dachte immer, es wäre ein Witz, dass da jemand steht daneben und dann so, wenn Schwanz schlappt, dann kommt wieder so ein...
Interessanter Job.
Ey, wäre voll was für mich, ne? Ich lief mir total oral fixiert.
Vielleicht müssen wir es mehr beschreiben, damit andere Leute auch wissen, wovon wir reden. Ich glaube, uns ist das ein Begriff, aber vielen anderen Leuten nicht.
Unbedingt. Okay, also ein Fluffer ist eigentlich jemand, der eben nicht in der Szene als performende Person dabei ist, sondern wirklich so an der Seite steht und im Film nicht vorkommt. Aber wenn der Schwanz eben nicht steht, dann lutscht diese Person den Schwanz, damit er wieder hart wird.
Ja, interessantes Konzept.
Interessantes Konzept, ja. Auf jeden Fall irgendwann mal kam Viagra als Pille, ne? Und dann.
Aber da dauert die Wirkung zu lange, dass das heute am Set nicht mehr benutzt wird.
Ja, die Leute timen das halt, ne? Ich habe das ja immer, weil ich ja oft narrativ erst drehe und dann erst die 6 Szenen, dass die Leute immer fragen, okay, wie lange haben wir noch? Damit sie dann so eine halbe Stunde oder so 3/4 Stunde vorher irgendwie die Viagra nehmen.
Ja.
Was jetzt, sagen wir so, wenn man ein gesunder junger Mann ist, mit einem guten Herz und sportlich und so weiter, ist erstmal ab und zu mal Viagra zu nehmen überhaupt jetzt nicht bedenklich.
Aber dauerhaft.
Genau.
Für das. Alle dann ein Problem.
Genau, man muss halt einfach aufpassen.
Ist das auch eine preisliche Entscheidung, ob man sich Penisinjektionen macht oder Viagra nimmt?
Nee, ist was ganz anderes. Und zwar, das Ding ist, und das wissen auch nicht alle, ich finde es so wichtig, wenn man Viagra nimmt, du kriegst nicht direkt einen Ständer. Es ist nicht so, zack, du schluckst die Pille und hups, hoch steht das Ding, sondern du musst schon erregt sein. Also du kriegst, der Schwanz geht nicht von alleine hoch, sondern du musst...
Also man braucht immer noch den Fluffer und Viagra. Und
naja, Fluffer nicht unbedingt, aber du brauchst schon jemanden, du brauchst schon eine Situation, entweder du bist halt ganz gut, als halt in dein eigenes Kopfkino irgendwie laufen zu lassen, oder du brauchst schon irgendwie eine Situation, die dich so ein bisschen horny macht. Ja. Und dann wird deine Reaktion, aber natürlich ist die viel schneller hoch und die ist härter und die hält länger. So, das schon, das ist, was Viagra macht. So, ne? Nun zu den Injektionen. Erstmal, du musst dir das vorstellen. Immer wenn ich das Typen erzähle, sind sie so, in der Vorstellung finden die einfach so schlimm. Das sind wirklich Injektionen. Du musst den Schwanz halt so biegen und dann tust du Injektion da rein. Du musst aufpassen, dass du nicht in die Vene triffst. Ihr kennt alle, wie ein Schwanz aussieht. Das sind 1000 Millionen Venen. Ich denke mir so, oh Gott. Du musst halt nur in den Schwellkörperteil des Penises irgendwie reinspritzen und dann langsam das Ding da reinspritzen. Ich meine, das tut weh. Ja. Ne? Und dann auf einmal hast du ein Fleischdildo. Und zwar dieses Ding steht, der ist, ohne Scheiß, das ist steinhart. Es ist härter als ein Dildo. Es ist so krass. Also es ist unterschiedlich auch von Mensch zu Mensch. Und auch wie viel und was genau sie nehmen und so weiter. Aber es ist irre. Mhm. Und dann hast du einen Mensch, der einfach wirklich, ja, wie so ein Dildo hat, der sich hängt und der kann alles. Und es gibt ja bestimmte Szenen, sagen wir mal so, die so spektakulär sind. Ich spreche jetzt von, keine Ahnung, Triple Anal, ja. Wo du irgendwie eine Person hast, die von drei Personen mit, ne, jeweils zwei Beine umher gerummt ist. Und du musst irgendwie das schaffen, diese ganze Beine und diese ganze Schwänze an diesen Schwanz zu führen. Das ist alles hochst akrobatisch. Und weißt du, ein Typ meinte zu mir so, stell dir vor, du liegst irgendwie da und auf dich liegt eine Person und dann liegen noch zwei andere Typen irgendwie drauf und der eine schweißt und der Schweißtropfen fällt dir irgendwie auf dem Gesicht und so. Du bist nicht horny. Ja. Es ist nicht hot. So, es ist einfach generell, eine akrobatische Leistung in dem Moment.
Generell an einem Set zu sein und trotzdem noch horny ist wahrscheinlich auch an manchen Tagen nicht das Einfachste. Oder du drehst mit einem Partner, den du zwar vielleicht menschlich cool findest, aber der eigentlich gar nicht dein Typ ist. Kommt ja vor.
Kommt oft vor, ja. Ja, und ja, oder die Leute einfach keinen Bock drauf haben. Ich finde, das muss man auch mal ausgesprochen haben, weil eben alle das jetzt dran gewohnt sind, dass die Männer halt kommen und so, ne, okay, jetzt geht's los und zack, steht das Ding und zack, wird ne, die Sachen gemacht, die gemacht werden müssen. Weder die Regie, Kameraleute oder aber auch die Female Parts haben Geduld. Und die stehen auch dann, denke ich so, Alter, wann geht's hier los? Und das ist natürlich auch nicht nett, wenn die Person, mit der du gerade irgendwie Sex haben sollst, sofort dir steht und sagt so, hello, I got a date afterwards, so ungefähr, weißt du?
Ich finde es auch interessant, weil eigentlich an einem Set läuft ja alles sehr geplant und sehr fair ab. Es gibt Termsheets, wo du sagen kannst, was du machen willst, was du nicht machen willst.
Ja.
Es gibt Verträge. Es ist ja wahnsinnig professionell. Aber was dann den steifen Penis angeht, wird es jetzt wieder so unprofessionell.
Ja.
Total schade. Es gibt an vielen Sets sogar Psychologen, die vor Ort sind, um die Leute zu betreuen, falls sie sich doch mit irgendwas nicht wohlfühlen. Und es gibt ja auch viele Shoots, die abgebrochen werden, weil jemand sagt, ich fühle mich heute nicht danach, ich kann das irgendwie gerade nicht machen, vielleicht morgen. Aber wegen einem steifen, nicht steifen Penis darf nicht abgebrochen werden.
Es ist total irre, genau, eben. Es gibt ja auch IntimitätskoordinatorInnen mittlerweile. Ja. Eben diese ganze, ne, und auch, ne, natürlich übertragbare Geschlechtskrankheiten ins Protokolle, die ultra strikt sind mittlerweile. Genau, das, ja, du hast recht, das alles gibt's und dann aber scheitert es irgendwie daran.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, zurück zur Geschichte, war das so, dass an diesem Tag, eigentlich, ich sage ja immer, ich will das nicht mal, dass die Leute spritzen, weil das sieht einfach weird aus, finde ich persönlich. Und ich sage immer so, hey, ich brauche keinen Spritzen, ich habe Zeit. I don't care.
Vielleicht solltest du dann drüber nachdenken, wieder Fluffer anzustellen.
Ja, oder selbst und das Fluffer wieder ein zu Ding, machen.
Ja.
Da ich das eigentlich, was ich will.
Der creepy Regisseur macht selber den Fluffer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Für meine Dress sage ich ja immer, ich brauche das nicht. So, ich will es ehrlich gesagt gar nicht sehen. Ich finde, diese gespritzte Schwänze sehen komisch aus. Und ich versuche ihm einen Raum zu schaffen, wo genug Platz und Zeit da ist, dass man es eben nicht braucht. Und ich sage, ich finde es okay, wenn mal ein Schwanz schlapp ist. Ich find's
freuen fast. Die Männer sich darüber, wenn du das sagst? Oder sind die selber gar nicht mehr gewöhnt und finden das dann auch merkwürdig?
Die meisten Männer freuen sich. Und ich hatte eine Situation, das war genau an dem Tag, wo wir am Anfang natürlich, wir besprechen ja immer, wir besprechen im Voraus, was ist das für eine Art von Dreh, wir sind alle Bescheid und dann besprechen wir am Tag, wie fühlen wir uns, was sind unsere Boundaries nochmal, was sind No-Gos, was sind Yeses. Und in dem Gespräch sagt der eine Performer, hey, pass auf, ich weiß ja, wie Paulita dreht, ich habe schon öfters gedreht, ich weiß, dass es einfach floatet, sie sagt nicht, ja, stopp und jetzt wieder und mach mal und Dings, sondern das Ding floatet und ich kann da Natur so gehen, ne? Also ohne Spritzen. Und dann sagt der andere Performer auch noch so, ja, ja, voll, ja, finde ich super, finde ich besser. Und halt dich jetzt fest, dann sagt die Performerin, nee, sorry, Leute, ich mache nur mit gespritzt. Und ich denke mir so, sag mal, geht's eigentlich noch bei dir?
Das finde ich auch krass, wenn man selber nicht mit seinem Körper machen muss, sondern der andere und das dann vorauszusetzen.
Ja, es ist krass. Und vor allem ist es jemand,
die... zu sagen, ja, ich shoote nur mit Leuten, die sich 5 Fleischdildos in den Arsch stecken.
Genau. Sonst nicht, sorry. Ja. Ich meine, hallo. Und ich meine, vor allem... Ich meine, die Macht auch, das ist eine Performerinnen, sorry, aber die Frauen haben einfach viel mehr Macht in dieser Industrie.
Ja.
Ist nun mal so.
Die einzige Industrie, wo die Frauen mehr verdienen als Männer.
Ja, und zwar viel mehr. 3-fach, 4-fach, 5-fach so viel für die gleiche Szene.
Ja.
Wo die Männer sich irgendwie ihr Schwanzgesundheit in Gefahr bringen. Naja, anyway, ich stehe dumm da und weiß mit der, ganz ehrlich, ich weiß mit der Situation nicht umgehen, weil, ich will jetzt ab jetzt solche Sachen voraus besprechen, dass ich nicht in so eine Situation stecke. Auf jeden Fall ist einer von diesen Performern halt ein Typ, den ich date. Und der spritzt. Und abends teilen wir ein Zimmer. Und das ist, abends ist, wie viele Stunden? Das sind über 6 Stunden nach dem Dreh. Und das Ding steht. Wenn du einen Schwanz hast, der eine Erektion über 6 Stunden lang hält, das ist nicht gut.
Und selbst durch Kommen und durch nichts,
geht er wieder geholfen. Runter. Wir haben dann tatsächlich gefickt. Ich finde es richtig unangenehm. Es war das erste Mal, glaube ich, dass ich mit jemandem, also mit gespritzten Schwanz gefickt habe. Ich bin gar nicht so ein Fan von so harten Dildos. Und das ist wirklich schlimmer als ein harter Dildo. Ich glaube, manche Leute stehen drauf. Good for them. Für mich hat sich das überhaupt nicht gut angefühlt. Es war wirklich so wie so ein Stock irgendwie. Ja. So, ouch. Also,
fühlen die Männer irgendwas?
Gute Frage. Ich glaube, es hängt davon ab, wie viel sie gespritzt haben, wie lange sie diese Erektion haben und so weiter. Es hat nichts geholfen.
Und wie habt ihr ihn wieder runterbekommen?
Okay, pass auf. Es ist nach Mitternacht. Und er sagt, okay, ich muss jetzt, glaube ich, ein Antidot nehmen. Ich so, was heißt das? Was ist ein Antidot? Und er holt so eine Fläschchen raus, so eine Ampulle und sagt, ja, das ist so, wenn man, es passiert ja immer wieder.
Spritzt man sich dann nochmal
was? Spritzt man sich nochmal was, damit das Ding runterkommt. Und ich so, ja, bist du sicher? Ich so, wer hat dir das jetzt gegeben? Ist das jetzt vom Arzt? Und er so, nee, das habe ich mal beim Dreh von sonst wer bekommen. Ich so,
klingt super, Alter, safe.
Super unsafe. Und ich so, und ich denke mir so, nee, wir müssen jetzt zum Krankenhaus, glaube ich. Und ich denke mir so, oh fuck, wie machen wir? Also wir gehen zum Krankenhaus und stehen da und ich muss dann erzählen, ja, sorry, ach, was ist denn jetzt so die Situation? Warum? Ich denke mir so,
aber Ärzten ist das, glaube ich, egal. Im Urban-Krankenhaus sind am Tag 4 Penisbrüche. Ich glaube, denen ist es wirklich relativ egal.
Ja, weißt du das?
Meine Schwester arbeitet im Urban-Krankenhaus.
Ja, hätte ich gewusst, wäre ich zu meiner Schwester gegangen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall sagt er so, nee,
she's happy to help.
Nice. Und er sagt so, nee, ich mach das schon nicht. Guck mir diese Ampulle an und da steht irgendwas auf Kyrillisch, also ne, auf eine andere Alphabet, was ich nicht verstehe. Und ich bin so, ey, Alter, weißt du, ich so ChatGPT irgendwie, was ist das? Ganz schlimm. Auf jeden Fall sagt er, nee, der macht das jetzt schon selber und so. Weißt du, und ich sag schon so, hey, weißt du, und er will so irgendwie aufs Kuchen, sagt so, hey, ich bin bei dir, ich bleib bei dir, also komm, du musst jetzt dich nicht verstecken. Und er war total sweet, weißt du, und meinte so, ey, das ist cool, dass du das irgendwie mit mir hier durchgehst und so. Die anderen Leute sind so, ja, fix it. Und ich so, nee, klar, logisch, so, es ist ja, ich fühle mich total verantwortlich und ich fühle mich total kacke, ehrlich gesagt. Lange Geschichte, das hat immer noch, bis am Mitternacht, hat über 3 Stunden gedauert, bis das Ding angefangen hat, runterzukommen.
Und wie schnell hat er sich dann wieder so eine Injection gegeben, freiwillig?
Ja, gute Frage, das weiß ich nicht. Ich befürchte 2 Tage nachher, der hatte danach nochmal einen Dreh. Ne?
Aber da hast du dann auch wirklich keine Verantwortung mehr für irgendwas, das ist einfach dann selbst schuld.
Ja, aber es ist halt, ich frage mich, das macht mich wirklich, bringt mich wirklich dazu, mich zu fragen, will ich wirklich in der Industrie mitmachen? Ja. Oder wie kann ich das mit meinen eigenen Werten vereinen? Weil ich rede total offen. Die Leute haben so viele Vorurteile gegenüber der Industrie, ja? Und ich beschütze sie sozusagen immer in der Presse und so. Und ich sage so, hey, die Industrie ist nicht so schlimm, wie ihr denkt. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, weißt du was? Die Industrie ist schlimm, aber nicht so, wie ihr denkt.
Ja.
Ihr denkt alle, die Frauen wären ganz arm dran, die wären alle Opfer. Ja. Ganz ehrlich, die Männer sind echt arm dran zum Teil. Die werden wie Scheiße behandelt und die müssen echt Sachen machen.
Vielleicht kannst du deinen Weg finden, das zu umgehen und einfach nur noch Girl on Girl drehen oder so.
Wow, das ist nicht der Content, den ich drehen will. Nee, ich finde, man muss wieder mal, ne, hier im Beruf wie im Privatleben mit Kommunikation was machen. Ich finde, man muss drüber reden. Man muss
sagen, Education.
Und Education, ja.
Ist auf jeden Fall kein Thema, was an der großen Glocke hängt. Liest man nichts drüber in den ganzen Magazinen.
Nee, und es ist auch ein schwieriges Thema. Aber ja, ich finde, man muss drüber reden, man muss offen drüber reden. Auch für die Leute da draußen, ne, die sich die Pornos anschauen und denken sich so, wow, was habe ich für einen schlaffen Schwanz, was nicht irgendwie, ne, so steht. Und ich immer so, ja, sei glücklich.
Ich mache da ja immer den Vergleich, Pornos gucken ist so wie Fast and Furious gucken. So fährst du kein Auto im echten Leben und in Pornos so hast du halt eigentlich keinen Sex im echten Leben.
Ganz genau, ja. Und das muss man aber eben, genauso wie man weiß, man sieht ja behind the scenes und sieht man, wie man, ne, diese Explosionen und alles Mögliche mit bei Fast and Furious gemacht hat, wie Autos irgendwie vor einem Greenscreen stehen. Und
es ist halt Fake-Cum, es ist ein Fake-Ständer.
Ja.
Die Frau ist auch nicht immer so feucht, wie man da sieht.
Nee.
Ja, schön, dass Leute das immer noch glauben.
Wahnsinn, oder? Ich denke mir so, wie kommt man drauf zu denken, dass das real ist? Schwierig. Hast du mal in der Pornindustrie gedatet?
Ich habe ganz, ganz lange mir gesagt, das will ich auf gar keinen Fall machen.
Mhm.
Vor allem aus dem Grund, dass ich denke, don't shit where you eat. Ich will nicht im Business daten. Das ist jetzt nicht nur wegen Porn, sondern das war auch vorher schon so. Ich glaube, das ist keine schlaue Idee, aber am Ende ist die Industrie ja groß und wir arbeiten auch nicht mit jedem wirklich zusammen.
Nein.
Und natürlich ist mir das irgendwann passiert.
Tell me about it.
Ich habe jemanden kennengelernt aus der Industrie, kein Darsteller, auch auf der Business-Side. Das war, als ich noch verheiratet war, auf einer Messe in Miami. Da warst du nicht da.
Oh.
Und ich habe mich mit dem super gut verstanden. Wir haben eine ganze Nacht irgendwie zusammen verbracht und gequatscht. Einfach nur eine Messe. Bei uns muss man sich ein bisschen anders vorstellen als eine normale Messe.
Ja.
Wir haben kein Hemd an mit so einem Clip dran, wo unser Name draufsteht und verteilen Kugelschreiber. Unsere Messen funktionieren schon irgendwie anders, würde ich sagen.
Mhm.
Es ist sehr viel Networking. Es sieht von außen immer aus wie eine Party eigentlich.
Ja, egal, Miami ist wirklich eine Poolparty, glaube ich, oder?
Ja, aber es gibt ja auch drin die Konferenzräume. Finde ich, es wirkt auch schon ein bisschen wie so eine Clubgarderobe oder so.
Stimmt.
Weil alle einfach wahnsinnig nackig auch die ganze Zeit sind.
Jo.
Natürlich wird da trotzdem Business gemacht. Auch wenn es so spaßig ist und auch spaßig aussieht, geht es natürlich trotzdem um Business. Ich war in Miami auf dieser Messe, habe den kennengelernt auf einer Party auf der Messe, einer der Programmpunkte der Messe auf einer Party. Und irgendwie fand ich den total interessant, super Typ. Wir haben uns total viel unterhalten. Alle sind irgendwann ins Bett gegangen. In Amerika ist man ja nicht ganz so lange wach wie hier in Berlin. Da ist dann doch irgendwie relativ schnell alles dann abends auch mal vorbei. Und wir haben es irgendwie geschafft, in Miami noch rumzulaufen abends, den Ocean Drive lang gelaufen, unter den Palmen. Und dann haben wir eine Bar gefunden, die wirklich 24/7 auf hat. Und ich dachte, das kann gar nicht sein in Amerika. Ist
Crazy.
Das überhaupt erlaubt? Und dann haben wir uns da noch hingesetzt an diese Straßenecke und haben einfach uns wahnsinnig lange unterhalten. Aber für mich war ganz klar, ich bin verheiratet, er ist verheiratet. Da wird auf keinen Fall was laufen. Und wir haben uns einfach unterhalten. Am Ende meinte er, ich laufe dich jetzt noch nach Hause. Ich habe in so einem Penthouse gewohnt mit ein paar anderen Leuten und er hat mich da hingelaufen und dann standen wir vor dieser Tür und er wohnt in Kanada, ich wohne in Deutschland. Das war auch so klar, wir werden uns nicht so schnell wiedersehen, wenn dann wieder auf einer Messe.
Mhm.
Und dann hat er mich gefragt, darf ich dich jetzt küssen? Mhm. Und ich meinte, nein, du bist verheiratet und ich bin verheiratet. Und das war schon in einer Phase, wo meine Ehe echt gekriselt hat. Das wäre der Moment gewesen, zu betrügen. Ich habe es nicht gemacht, weil ich kann das einfach nicht.
Ja. Das ehrt dich.
Ja, dann haben wir uns verabschiedet und umarmt und uns nicht mehr wieder gesehen. Und ich dachte auch, wir haben natürlich auch viel getrunken und das war mitten in der Nacht. Das war dann irgendwie, keine Ahnung, 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, als ich da nach Hause gegangen bin. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob er dann auch nüchtern das noch so sieht, dass es so schön war, wie wir uns da verstanden haben. Und wir hatten eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Und dann habe ich ihn wieder gesehen in L.A., fast ein Jahr später auf der Messe. Und wir haben uns gesehen und uns beide angeguckt. Und ich war so, was machen wir jetzt? Reden wir jetzt darüber, was da passiert ist, dass wir fast Ehebrecher waren beide, obwohl es nur ein Kuss war. Aber so emotional cheating gibt's ja irgendwie auch.
Es war schon sehr romantisch.
Es war schon romantisch. Ja. Das war eher, also es war auch kein Date, es war die Messe und wir sind so übrig geblieben.
Ja.
Ich würde es nicht als Cheaten einordnen, aber es war auf jeden Fall, es war einfach eine Connection zwischen uns. Und dann gucken wir uns in die Augen und ich bin so, oh Gott, wird er mich jetzt ignorieren?
Schlimm.
Wird er jetzt Hallo sagen? Und das war in Hollywood, in diesem riesen Stadion, Messe, Party, wieder Partymodus.
Wie es halt so ist.
Und er hat mich nur so angeguckt bei einem Gespräch und guckt weg. Und ich war so, okay, dann ignorieren wir jetzt anscheinend, was passiert ist. Und ich bin da irgendwie gar nicht so der Typ für ignorieren. Ich hätte das dann lieber nochmal angesprochen und gesagt, ey. Aber danach kommt er irgendwann zu mir ein paar Stunden später und sagt so, hey, ich habe dich vorhin schon gesehen, du sahst so hübsch aus, aber ich war gerade im Gespräch. Und erste Frage, bist du noch verheiratet?
Oh, wow. Und dann, hat er dich gefragt oder du ihm?
Er hat mich gefragt.
Er hat dich gefragt. Und du warst nicht mehr verheiratet.
Und ich war nicht mehr verheiratet.
Volltreffer. Und er?
Immer noch verheiratet.
Ah, Mist.
Auch Kinder. Und dann haben wir einen ganz crazy Abend in Hollywood angefangen. Er hatte irgendwie so eine Gruppe Leute noch dabei. Das war so der erste Tag Messe in Hollywood. Und alle sind danach dann noch irgendwo hin. Es haben sich so Gruppen gebildet von unterschiedlichen Leuten. Und am Ende, ja, das ist Party, aber irgendwie ja auch Networking. Du bist dann noch zusammen unterwegs, redest über Arbeit, aber trinkst auch einen Cocktail.
Ja.
Wir kennen es ja. Und ich habe entschieden, ich gehe mit denen noch mit. Und wir waren, glaube ich, 7 Leute.
Mhm.
Irgendwelche Freunde von ihm. Und die meinten, wir haben ein Auto, wir fahren nach WeHo, West Hollywood und gehen da in die Gay-Clubs tanzen. Und ich war so, ja, auf jeden Fall, total Lust. Und die so, ja, wir haben das Auto, wir laufen dahin, sind zu diesem Auto gelaufen, dann so 7 Leute
ich
vor diesem Auto.
Sieben Leute.
Wir so,
geil.
Dann sind 2 in den Kofferraum gestiegen.
Nee, nicht wahr, oh Gott.
Ja, ich bin nicht gefahren, ich weiß nicht, ich bin, ja, sollte man vielleicht trotzdem. Ich war angeschnallt hinten auf dem Rücksitz.
Immerhin, immerhin. Dann bin ich
war nicht im Kofferraum.
Dann bin ich so halb stolz auf dich.
Dann sind wir beim Sunset Boulevard gefahren, nach West Hollywood, sind in so einen Gay-Club tanzen gegangen. Super lustig, aber typisch Ami. Mhm. 5 Shots, $90 Laden, aber super Strip-Show dafür von so Boys mit so Licht und schon ein lustiger Club. Da wurde ich dann approached von jemandem, der mich gefragt hat, ob ich mitkommen will auf eine Party in den Hollywood Hills. Und ich so, ja, Hollywood Hills, Villa. Er hat mir so ein Video gezeigt. Ich so, komm, wir gehen da hin.
Ja.
Und der Typ war so, nee, auf gar keinen Fall. Ist übel creepy. Oh. Und es werden voll oft Frauen auch vergewaltigt bei so Poolpartys, die druggen die und so. Und du kennst den nicht.
Oh, schlimm. Ich hätte auch sofort gesagt, ja, safe, ich
gehe
alleine hin.
Und am Ende habe ich auch so über das Video nochmal nachgedacht. Auf dem Video, da war jetzt keine Party, da waren keine anderen Leute. Deshalb war ich auch so ein bisschen so. Und er meinte, du kannst gehen, ich werde da nicht hingehen und ich will dich eigentlich auch nicht gehen lassen.
Okay.
Und dieses Gespräch ging so lange, dass es dann eine Schlägerei gab zwischen den beiden vor dem Club.
Schlimm.
Und dann wurden wir aus dem Club geworfen.
Okay. Oh Mann.
Da haben wir eigentlich gar nichts gemacht. Der andere war einfach wahnsinnig aggressiv.
Ja, okay.
Wir sind dann noch ein bisschen weiter unterwegs gewesen. Wir haben uns geküsst, obwohl er eine Frau hat. Ja, auch irgendwie nicht 100% korrekt von mir, aber in solchen Situationen denke ich irgendwie...
Gut, nicht korrekt von ihm, oder?
That's on him. Und ich hatte in dem Moment niemanden mehr. Und dann haben wir ein Taxi genommen in mein Hotel.
Mhm.
Sind mit dem Taxi gefahren und der Taxifahrer fährt uns. Wir sind auf der Rückbank, hören Musik, Scheiben sind runter. Wir fahren durch die Palmen auf den Sunset Boulevard, knutschen so ein bisschen rum. Es war voll schön. Und dann
es gibt auf jeden Fall Schlimmeres.
Steigen wir aus und wir knutschen einfach so 5 Minuten rum, ohne zu gucken, wo wir sind. Süß. Und dann drehe ich mich so um und bin so, that's not my hotel. Und dann waren wir einfach bei irgendeinem anderen Hotel.
Ich dachte, was kommt jetzt?
Und
lol, warum nicht? Wo seid ihr gelandet?
Ich habe keine Ahnung, was er bei Uber eingegeben hat, aber es war auf jeden Fall nicht mein Hotel. Und ich habe es sofort gemerkt und war so, ja, okay.
Zum Glück hast du es gemerkt.
Vielleicht ist das aber jetzt auch der Moment, wo ich dann sage, ich fahre jetzt alleine in mein Hotel, weil du bist eigentlich verheiratet. Und das habe ich so gemacht. Und am Ende hat mich das ein bisschen gesaved, davor ein schlechtes Gewissen zu haben, so komplett.
Mhm.
In der Nacht habe ich meinen Ring verloren, meinen einen. Und dann haben wir uns in Vegas wieder getroffen für die nächste. Da ist ja im Anschluss immer direkt die nächste Messe, AVN. Und dann hat er immer gesagt, komm, wir gehen nochmal aus und verlieren den zweiten Ring auch noch. Und ist dann aber nicht mehr zustande gekommen. Er musste auch irgendwie früher abfahren und okay. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. In Miami wow. War er dieses Jahr nicht.
Auch nicht mehr gesprochen, oder wie?
Und dann manchmal schreibt er mir bei Instagram und sagt, ich habe Lust nochmal auf die erste Nacht in Miami, wo wir uns kennengelernt haben.
Wahrscheinlich ist es schöner, das dabei zu belassen. Einfach diese schöne eigentlich, Erinnerung. Ja. Ich meine, alles andere kann auch schief gehen, oder?
Ja, und er ist einfach verheiratet und hat eine Familie und das sollte er, glaube ich, auch einfach so lassen.
Oder wenn er das nicht mehr will, dann muss er das erstmal klären. Halt,
ja.
Ne?
Ja.
Ich muss sagen, Pauli, ich bin stolz auf dich. Hut ab. Ich finde es, also ich wäre die Letzte, die ich judgen würde, wenn du da mit dem Typen Sex gehabt hättest, ganz ehrlich. Ich finde, das ist tatsächlich
eine Er hätte es gemacht. Er hätte es auf jeden Fall gemacht. Klar,
ich meine, seien wir ehrlich, ich habe verheiratete Typen öfter gefickt.
Ist ja auch in Ordnung.
Ja, nee, in Ordnung. Ach, was weiß ich.
Es ist deren Problem am Ende.
Ja, es ist deren Problem, finde ich. Also mir tut es natürlich leid. Es ist kacke. Also ich finde, es ist ganz klar auf zwei Ebenen kacke. Einmal emotional und menschlich so. Du lügst einfach jemanden an, mit dem du eigentlich ein Leben teilst und ne, es geht nicht. Es
macht einen Mann auch nicht attraktiver, wenn er seine Frau für dich betrügen würde. Quatsch. Also für mich macht das sie nicht attraktiver.
Und vor allem ist es aber auch wirklich eine Fahrlässigkeit, was Gesundheit angeht. So, ne? Egal, auch wenn du mit Kondom und ne, Safe Sex hast, es gibt immer ein Risiko.
Ja.
Und du steckst einfach eine andere Person in ein Risiko da, wo sie nicht, es ist nicht einvernehmlich. Halt, ne? Es ist wirklich nicht okay. Und deswegen nehme ich dich als Beispiel.
Und gleichzeitig hilft es halt auch, dass man nicht im Business Stress hat, durch solche Sachen.
Auf jeden Fall, ja. Aber das heißt, was heißt das denn für dich? Also Dating in der Pornindustrie, ja oder nein? Green oder Red Flag?
Eine Red Flag eigentlich.
Ja?
Ich finde, unsere Industrie ist sehr, sehr eng. Viele Leute kennen sich.
Mhm.
Ich möchte nicht, dass dann so Geschichten rumerzählt werden, da ist eine Ehe geschieden, weil wir irgendwie das nicht hingekriegt haben, betrunken nach dem Gay-Club irgendwie. Oder dass wir es hinbekommen haben, ins richtige Hotel zusammengefahren sind am Ende.
Ja.
Ich will es eigentlich vermeiden. Wenn da jetzt wirklich die richtige Person dabei ist und das auf eine mehr romantische Art und nicht auf so einen betrunken Hookup hinausläuft, wäre ich vielleicht dazu bereit. Aber betrunkene Hookups in der Industrie will ich auf jeden Fall in Zukunft ganz lassen.
Ich stimme mit dir überein, dass betrunkene Hookups in der Industrie nicht so clever sind und nicht unbedingt wirklich einfach so ein bisschen unnötig und eher so, ja, nicht unbedingt das, was ich will. Schließe die aber nicht aus. Mhm. Ich würde sagen, für mich bleibt Dating in der Industrie ein Green Flag. Einfach aus dem Grund, weil ich sonst auch so viel Diskriminierung oder ich will jetzt keine großen Worte wie Diskriminierung benutzen. Ich habe so viel Scheiße erlebt mit anderen Menschen, die wirklich kein Verständnis haben, die wirklich versucht haben, die haben es vielleicht nicht bewusst gemacht, aber die haben mich geschämt, die haben mich einfach schlecht fühlen lassen. Die haben vielleicht Schmerz gespürt für das, was ich mache, aber ich kann ja nichts für. Das sind keine schönen Gefühle.
Ich glaube, für dich ist es auch noch mal schwieriger als für mich. Ich bin keine Darstellerin, habe noch nie Content produziert. Und ich erlebe es trotzdem auch schon, dass Leute mich nicht treffen wollen. Mit mir wurde Schluss gemacht, weil ich diesen Job habe, den ich habe. Deshalb kann ich es mir bei dir nur noch extremer vorstellen. Und ich kann auch verstehen, den Ansatz, dann Leute zu daten, die die gleichen Probleme haben und dich einfach verstehen, denen man es nicht erklären muss.
Genau. Dafür bleibt es für mich ein Green Flag.
Das war Pauli hoch 2. Danke, dass du mit uns durch die Untiefen von Dating, Sex und Emotionen geschwommen bist. Wenn du uns was zu erzählen hast, Liebesgeständnisse, Date-Dramen oder deine absurdesten Sex-Stories, schreib uns einfach auf Instagram @paulihoch2. Wir freuen uns über alles, außer Dickpics ohne Kontext. Die bitte direkt an Paulita.
Und wenn dir Pauli hoch 2 gefällt, abonniere uns, gib uns 5 Sterne und erzähl es deiner Situationship oder deiner Therapeutin. Bis zum nächsten Mal. Bleib geil, ehrlich und ein bisschen verwirrt. Heute lästern wir über J-Club. Da gibt's nicht nur kinky Partys und spannende Menschen, sondern auch kostenlose Sex-Ed-Kurse. Die Kurse mischen ein bisschen Theorie mit expliziter Praxis. Sie sind zwischen 15 Minuten und 2 Stunden lang und reichen thematisch von Spanking über Kunilingus bis offene Beziehung. Ich bin in 2 davon sogar selbst dabei, Porno schauen und Analsex.
Es geht um Konsens, Kommunikation und Spaß. Ohne Druck, ohne Scham. Kostenlos. Einfach anmelden. Der Link ist in den Shownotes.
Produktion Studio 36. Danke an Nike Wessel fürs Mitdenken, Mitfühlen und Mitlachen.
Aufgenommen im Provokateur Hotel Berlin. Der einzige Ort, an dem wir wirklich zur Ruhe kommen.